Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde es so, dass wir durch die Lieder, die wir gehört haben, schon unglaubliche Predigten mitbekommen haben, wo wir, denke ich, auch ins Nachdenken gekommen sind. Danke auch für dieses schöne Lied. Da sind zwei junge Männer unterwegs. Sie gehen zusammen auf Reisen und sie haben unglaublich viel gemeinsam. Sie haben dieselbe Route, sie haben dieselben Schwierigkeiten, die haben dieselben freudigen Ereignisse, die sie unterwegs erleben. Und beide freuen sich auf die Reise, die vor ihnen liegt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Männern ist, dass der eine glaubt, auf dem Weg in eine himmlische Stadt zu sein, während für den anderen die Reise eine einfache Reise ist. Eine Reise wie vielleicht jeder andere auch. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Männern? Ich glaube, der eine Mann, der weiß, dass er auf dem Weg ist in die himmlische Stadt, der wird vielleicht Schwierigkeiten begegnen, aber er wird wissen, wie er mit diesen Schwierigkeiten umzugehen hat. Er wird auch Schwierigkeiten erdulden, weil er weiß, welche Stadt auf ihn wartet. Der andere, der unterwegs ist, wird vielleicht schlechte Laune haben, wird vieles nicht verstehen, wird vieles hinterfragen. Aber der Unterschied ist, der eine weiß, der Schmerz, der ist es wert, um des Glückes willen, um des Ergebnisses willen. Der eine nimmt das Gute und das Schlechte, so wie es kommt. Der andere, für ihn ist alles irgendwie doch ein Stück weit sinnlos, aber er ist eben unterwegs. Dieses Bild, das ich gebrauche, ist für mich ein Stück weit ein Bild für das, was wir durch die Römerreihe hier vorhaben. Wir beschäftigen uns ja intensiv mit den Kapiteln 5 bis 8 aus dem Römerbrief und ein Stück weit möchte ich uns herausfordern, inwiefern nehmen wir, insofern wir eine Entscheidung für Jesus, für das Kreuz getroffen haben, wie nehmen wir unser Christsein wahr? Nehmen wir es ganz aktiv wahr, dass unser Leben quasi eine Pilgerreise ist, wo wir wissen, das Beste kommt noch, und leben dementsprechend auch unseren Alltag, lassen uns herausfordern, verstehen das, was Gott uns durch sein Wort zu sagen hat? Oder sind wir vielleicht auch Christen, die unterwegs sind, aber die das Ziel gar nicht mehr im Blick haben? Die das Christsein vielleicht nur noch nach einer Art Schablone leben, so lebt man das eben als Christ, aber es steckt kein Leben drin, es steckt kein Wirken des Heiligen Geistes, keine Kraft des Heiligen Geistes dahinter. Und ich glaube, wenn wir unser Christsein so erleben wollen, wie dieser erste Mann seine Pilgerreise erlebt, ich glaube, ganz, ganz wichtig, und davon bin ich überzeugt, ist es, dass wir die Kapitel 5 bis 8 aus dem Römerbrief wirklich verstehen und dass wir uns damit beschäftigen. Als ich mich vor vielen Jahren das erste Mal mit diesen Kapiteln beschäftigt habe und zusammen mit dem Galaterbrief, hat es in meinem Christsein einen ganz, ganz großen Knoten gelöst. Ich habe Gott auf eine Weise erfahren, sein Wirken auf eine Weise erfahren, wie ich es bis dahin nicht kannte, weil ich gewisse Erkenntnisse nicht hatte, die ich aber aus dem heraus gewinnen konnte. Und so hoffe ich, dass wir uns auch darauf einlassen. Das Predigtthema für heute habe ich überschrieben: frei und doch gebunden? Fragezeichen. Frei und doch gebunden. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt bitte mit mir den Römerbrief auf. Und zwar, der Text von heute steht in Römer 6, die Verse 15 bis 23. Römer 6, Vers 15 bis 23. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihnen zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, derer ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe diesen Text einige Male durchgelesen und immer wieder, weil er so voll Inhalt ist, weil er so viel aussagend ist. Und wenn wir den Text durchlesen, dann merken wir, dass das auf jeden Fall ein Text der Kontraste ist. Hier geht es um Sünde und um Gnade, um Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit, Gehorsam, Ungehorsam, Knechte der Sünde, Knechte der Gerechtigkeit, also ganz, ganz viele Kontraste, die wir hier haben. Und ja, ein erster Gedanke, ich werde heute den Text nicht Vers für Vers auslegen, weil wir in einer Reihe sind über das Thema Heiligung und nicht in einer Exegese über den Römerbrief, aber mir sind einige Gedanken wichtig geworden zu diesen Versen und ein erster Gedanke ist folgender, den habe ich folgendermaßen überschrieben, die Faszination falscher christlicher Freiheit. Und davon spricht meines Erachtens nach der 15. Vers und der 23. Vers. Wir haben, als wir über den Römerbrief angefangen haben zu reden, da hat Viktor in der ersten Predigt über die Rechtfertigung gesprochen. Was bedeutet es jetzt, gerecht vor Gott zu sein? Michael hatte davon gesprochen, dass wir mit Christus gestorben sind, dass wir durch Christus ein neues Leben, ein Auferstehungsleben bekommen haben. Dennis hat uns bei der letzten Predigt quasi Folgerungen ans Herz gelegt, die Paulus dann bringt. So, also weil ihr jetzt eine neue Stellung in Christus habt, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in euren Gliedern, leistet ihnen keinen Gehorsam und vieles mehr. Da wurde es schon etwas praktischer. Und der Abschnitt heute, da passen für mich die Verse 15 und der letzte Vers wunderbar zusammen. Wieder stellt Paulus dieselbe Frage, die er auch im ersten Vers gestellt hat. Wenn wir in Christus sind, wie verhält es sich denn jetzt eigentlich mit der Sünde? Eigentlich hat er die Frage beantwortet, warum geht er schon wieder darauf ein? Ich glaube, weil es den Christen sicherlich immer noch nicht so bewusst war oder weil er davon ausgegangen ist, dass es ihnen nicht so bewusst ist. Ich lese den 14., 15. und letzten Vers. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und jetzt Vers 15, wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Vers 23, denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn ihr euch zurückerinnert, in der ersten Predigt über Römer 6, da sagte Michi, dass Gnade immer die Sünde toppt. Gnade toppt immer die Sünde. Egal wie groß die Schuld in deinem und in meinem Leben ist, die Gnade reicht aus, dass diese Schuld vergeben werden kann. Aber wird, wenn wir jetzt diese Argumentation weiterverfolgen, machen wir das dann nicht automatisch, dass wir dann den Christen, uns, die wir hier sind, so eine Art Ruhekissen drunter legen, wo wir sagen, wenn die Gnade sowieso immer die Sünde toppt, was spricht denn dann eigentlich dagegen, wenn ich dennoch etwas Sünde in meinem Leben toleriere? Jetzt nicht die ganz großen, die ganz schlimmen Sünden, aber so ein paar, an die ich mich irgendwie gewöhnt habe, die irgendwie vielleicht dazugehören, geht es dann doch nicht. Also wenn die Gnade so groß ist, dann spielt es doch wirklich keine Rolle. Ein Gebet und was geschieht? Die Gnade greift, die Sünde wird vergeben. Dann kann ich doch mein Sündenleben fortsetzen. Und Paulus, er greift es hier nochmal auf, weil er weiß, dass Christen die Freiheit, die sie in Christus haben, falsch verstehen können. Und er sagt hier ganz klar, nein zur Sünde, denn der Sünde Sold ist der Tod. Und er erklärt, warum diese Argumentation eigentlich eine ganz große Dummheit ist, weil eben Christen der Sünde gestorben ist und die Sünde keinen Herrschaftsanspruch mehr auf einen Christen hat. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der schwer zu verstehen ist heutzutage. Wir haben, glaube ich, mehr und mehr ein Problem mit der Gnade. Auf der einen Seite ist da vielleicht die katholische Kirche, die sagt, wir müssen auf jeden Fall die Werke betonen und sie tragen zum Heil bei, weil wenn ich die Werke nicht betonen würde, dann könnte ich ja lau mein Christsein leben, sie tragen ja eh nicht zum ewigen Leben bei. Also bevor sie hinten runterfallen, betonen wir die Gnade, betonen wir die Werke, beides zusammen bewirkt das ewige Leben. Und das ist die Lehre der katholischen Kirche. Auf der anderen Seite könnte man in ein anderes Extrem kommen und argumentieren, Werke sind überhaupt gar nicht wichtig, wenn ich die Gnade für mich in Anspruch genommen habe durch den Glauben, dann bin ich ja durch. Dann bin ich ja irgendwie gerettet, für den Himmel wird es schon reichen und eine Folge könnte sein, dass ich dann genauso lau mein Leben lebe, ohne Werke in meinem Leben zu betonen. Und ich glaube, da müssen auch wir als Gemeinde aufpassen. Ja, wir dürfen nicht einen Lebensstil tolerieren in unserem Leben oder einen Lebensstil anfangen für gutheißen, weil wir vielleicht dieselbe Argumentation haben wie die Römer. Ja, wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz. Ja, Christus hat ja das Gesetz erfüllt und jetzt greift ja nur die Gnade und die Gnade wird am Ende schon alles irgendwie gut machen. In vielen Gemeinden wird heutzutage so argumentiert und das ist tatsächlich so, ja, dass in einer Gemeinde muss irgendwo jede Farbe des Glaubens seinen Platz finden. Man darf nicht mehr ganz klar sagen, das ist falsch, das ist richtig. Man darf sich nicht mehr einmischen in das Leben Einzelner, wenn Leute einen falschen Kurs einschlagen. Das ist halt seine Art, das Christsein zu leben. Er hat ja durch Christus diese Freiheit. Wir sind ja nicht gesetzlich. Herr Bonhoeffer, oder gerade wenn man anfängt, so einen Weg der falschen Toleranz einzuschlagen, ich glaube, dann verstehen wir die Gnade falsch. Bonhoeffer nennt es billige Gnade. Billige Gnade, eigentlich ein Widerspruch in sich. Billige Gnade gibt es nicht, aber so wird manchmal von Christen mit der Gnade umgegangen. Und ich glaube, wer solche Gedanken hat und vielleicht begegnet euch in eurem Alltag hin und wieder der ein oder andere Gedanke, ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir neu anfangen, über die Gnade nachzudenken. Was bedeutet es denn dann für mein praktisches Leben? Ja, derjenige, der in der Heiligung lebt und das Bestreben hat, Jesus ähnlicher zu werden, der wird nicht mit der Sünde spielen, weil er ganz genau weiß, Vers 23, denn der Sünde Sold ist der Tod. Und das, was mir den Tod bringt, das ist ja nicht etwas, womit ich spiele. Das ist ja ein Spiel mit dem Feuer, wo ich selber nur verlieren kann. Ja, mit anderen Worten könnte man sagen, wir als Christen dürfen niemals, aber auch wirklich niemals Sünde mit der Gnade legitimieren. Dass wir vielleicht auch nur in Gedanken, wir würden es ja nicht aussprechen, sagen, ich kann ja immer noch um Vergebung bitten, also sündige ich jetzt. Gott ist schon so gnädig, Gott ist schon so gut. Ja, die von den Begrifflichkeiten alleine, Sünde und Tod gehören zusammen. Aber nicht Gnade und Weitersündigen, das gehört nicht zusammen. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Und das kommt hier in diesem Abschnitt so deutlich rüber. Derjenige, der in der Heiligung lebt, für den ist Sünde keine Option, um mehr Freude, um mehr Glück, um mehr Erfüllung in seinem Alltag zu finden, weil eben Gnade sein Leben bestimmt und nicht die Sünde. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir in der Gefahr stehen, Freiheit, christliche Freiheit, falsch zu verstehen. In einer Zeit, wo wir vielleicht christliche Freiheit anführen, um einen Lebensstil zu legitimieren, der vielleicht auf den allerersten Blick noch gar keine Sünde ist, aber wo wir selber genau wissen, dass wenn ich diesen Weg weitergehe, er mich in eine Richtung führt, die mich weg vom Kreuz bringt, anstatt näher zum Kreuz hin. Und wo man dann vielleicht anfängt zu argumentieren, auf der Grundlage der Bibel, Christus hat mich frei gemacht. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus sind, Römer 8. Alles ist mir erlaubt. Ich darf alles als Christ. Und jetzt lebe ich es mal so richtig aus. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht so denken manchmal, aber glauben wir wirklich, dass das das ist, was Jesus als christliche Freiheit versteht oder Paulus? Ich glaube, christliche Freiheit bedeutet, dass wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, wenn ich unter der Gnade bin, dann ist das so, dann kann ich endlich tun und lassen, was Christus will. Was Christus will. Und wer das versteht, der versteht, was es bedeutet, frei zu sein. Und ich glaube, es gibt die falsche Faszination oder die Faszination falscher christlicher Freiheit. Und das ist das, was Paulus hier aufzeigt. Es kann ganz schnell gehen, dass wir aufgrund der Freiheit unseren Kurs im Leben leicht abändern, wo wir am Ende des Tages, wie ich schon gesagt habe, merken, es hält nicht das, was es verspricht. Neil Anderson, wahrscheinlich vielen von uns bekannt, ein Buchautor, der das Buch geschrieben hat, Neues Leben, neue Identität, schreibt in seinem Buch von einem Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe, vielleicht vor einiger Zeit, dass ich es etwas abgeändert habe, wo er eben gut beschreibt, was Freiheit eigentlich bedeutet. Und zwar spricht er da von einem Kapitän eines Schiffes, und dieser Kapitän ist ein ganz, ganz schlechter Mann, und er behandelt die Matrosen, die auf das Schiff kommen, wirklich in einer ganz fürchterlichen Art und Weise. Eines Tages kommt ein Mann, ich nenne ihn mal Bernd, auf dieses Schiff, und Bernd freut sich endlich bei der Marine, endlich kann ich mal was Vernünftiges leisten, bis er den Kapitän kennenlernt. Der Kapitän kann Bernd nicht leiden, er macht ihn runter, er schreit ihn an, er lässt ihn die dreckigsten, die ekligsten Arbeiten machen, er stellt ihn bloß vor versammelter Mannschaft, er macht ihn da nieder, wo er es eben nur machen kann. Und immer wenn Bernd diesen Kapitän sieht, dann zuckt er schon innerlich zusammen, der Kapitän kommt, was kommt jetzt? Und irgendwann ist er völlig verschüchtert, eingeschüchtert, psychisch verstört. Und sein Leben ist alles andere als lebenswert. Wenn es Drecksarbeiten gab, Bernd musste sie machen. Und es sind mit Abstand die schlimmsten Jahre seines Lebens. Nach einigen Jahren passiert tatsächlich das Unbegreifliche, das Unglaubliche. Und der alte Kapitän wird abgesetzt. Und es kommt jetzt ein neuer Kapitän auf dieses Schiff. Und wie reagiert jetzt der Bernd auf diesen neuen Kapitän? Er sieht ihn, der Kapitän sagt ihm etwas, und völlig eingeschüchtert fängt er an, diese Dinge zu tun, die der neue Kapitän ihm sagt. Ja, warum tut er das? Ich glaube, weil er unter den Folgen des alten Kapitäns immer noch leidet. Er wurde unterdrückt, er wurde schikaniert, psychisch misshandelt. Und so erwartete er, so ist halt ein Kapitän. Ich habe einen Kapitän nie anders kennengelernt, der neue wird genauso sein, bis er dann nach Wochen, nach Monaten merkt, der neue Kapitän ist ein ganz anderer Kapitän. Er fragt mich, er ist höflich, er bedankt sich, wenn ich etwas mache. Er drückt mir Wertschätzung aus für den Dienst, den ich tue. Er respektiert mich als Person. Er stellt mich nicht bloß vor anderen Menschen. Und es dauert eine Weile, bis Bernd versteht, der neue Kapitän ist völlig anders als der andere Kapitän. Und genau das ist das, was Paulus uns im Römer 6 weitergeben möchte. Genau das. Genau das bedeutet es, dass wir der Sünde gestorben sind. Die Sünde hat keinen Herrschaftsanspruch mehr auf mein und auf dein Leben, insofern wir zu Christus gehören. Weil wir einen neuen Kapitän haben, hat sich unser Leben verändert, und die Anweisungen des alten Kapitäns sind quasi in die Luft gesprochen. Aber weil wir es sicherlich gewohnt sind, noch dem alten Kapitän zu gehorchen, neigen wir dazu, ihm dann auch zu gehorchen und das zu tun, obwohl wir das gar nicht mehr tun müssten. Im Gegenteil, dieser neue Kapitän ist mehr als jeder andere Kapitän an dein und an meinem Leben interessiert. Ja, dieser neue Kapitän, Jesus, ja, der hat uns freigekauft, wenn wir zu Christus gehören. Und jetzt kommt das Erstaunliche, er hat uns freigekauft in die Sklaverei. Freigekauft in die Sklaverei. Und das ist ein zweiter Gedanke zu diesem Text. Sklaverei bringt Freiheit. Sklaverei bringt Freiheit. Ich lese den Vers 16 und ich werde es gleich noch etwas näher mit Inhalt füllen. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihnen zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein? es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Wenn ich diesen Vers lese, dann stellt sich bei mir die Frage, gibt es denn dann so etwas wie eine absolute Freiheit? Und aus dem Text müsste ich sagen, irgendwie schon und irgendwie auch nicht, vielleicht jein, vielleicht ja, aber vielleicht auch doch nicht. Wer ist denn schon absolut zu 100% frei, außer Gott allein? Und Paulus sagt, wisst ihr nicht? Also es sollte schon zu ihrem Wissen als Christen dazugehören und auch zu unserem Wissen, weil es an die Gemeinden geschrieben ist. Und jetzt füllt er es mit Inhalt. Was sollen wir alle wissen als Christen? Und zwar, wem ihr euch zu Knechten oder besser übersetzt zu Sklaven macht, um ihn zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein. Ja, die Betonung hier bei diesem Wort, was Luther mit Knecht überweist, übersetzt, danke, dass er hier mit Knecht übersetzt, bedeutet eigentlich dienen als Sklave. Ja, ein Sklave konnte sich nicht aussuchen, völlig klar, haben wir schon öfter gehört, welche Dienste er tut, sein Wille spielte da überhaupt keine Rolle, weil er eben dem Willen eines anderen untersteht. Ja, der Unterschied zwischen einem Diener und einem Sklaven ist, dass der Diener bis zu einem gewissen Grad noch gewisse Rechte hat. Er kann sich unter Umständen sogar aussuchen, welche Arbeiten er macht. Er hat gewisse Freiheiten, für wen er arbeiten kann, zum Teil, ja genau, was er tut. Aber ein Sklave, es ging teilweise sogar so weit, dass ein Sklave als Sache gesehen wurde und nicht als Person im Extremfall. Also Sklave von jemandem zu sein bedeutet, jemandes anderen Eigentum zu sein, dem Willen eines anderen bedingungslos zu gehorchen, ohne Zögern, ohne weitere Diskussionen. Und dieses Wort gebraucht Paulus hier und stellt es als Tatsache hin und sagt, wir sind immer Sklaven. Wir dienen immer als Sklaven. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ob wir es fühlen oder nicht, ob wir es verstehen oder nicht, es ist eine Tatsache. Wir sind immer Sklaven. Und dann das Interessante in dieser Formulierung, er sagt, wem ihr euch zu Sklaven macht. Das heißt, es ist nicht einfach, es bricht über uns hinein, sondern hier geht es irgendwo um eine ganz bewusste Entscheidung, da redet er ganz am Ende des Kapitels noch von, eine ganz bewusste Entscheidung, wem mache ich mich denn jetzt zum Sklaven, wie lebe ich denn jetzt mein Leben? Also wir sind immer Sklaven, das kann man festhalten, entweder Sklaven Gottes oder Sklaven der Sünde und der Ungerechtigkeit. Vielleicht, ich weiß es nicht, gibt es manchmal einen dazwischen, wo wir sagen, ja, ich bin schon irgendwie ein Sklave Gottes, aber auch irgendwie ein Sklave der Ungerechtigkeit. Nein, das kann es nicht geben. Calvin, ein ganz bekannter Reformator, schreibt in seinem Römerkommentar dazu, der Unterschied zwischen dem Joch Christi und demjenigen der Sünde ist so groß, als dass jemand beide zugleich tragen könnte. Entweder oder. Entweder Sklave der Sünde oder Sklave Gottes. Das ist das, was Paulus hier sagt im Römer 6. Und das ist eben das Großartige und für mich auch ein Stück weit das Verblüffende in diesem Abschnitt, dass nur ein Sklave Jesu Christi derjenige ist, der wirklich frei ist. Ja, deshalb der Oberpunkt, Sklaverei bringt Freiheit. Genauer gesagt, Sklave Jesu zu sein, macht frei, bedeutet frei zu sein. Und jetzt sagt er in Vers 17, Gott aber sei gedankt. Also Paulus versteht, dass sein Status jetzt nicht mehr der Status eines Sklaven der Ungerechtigkeit ist. Und jetzt fängt er an, Gott dafür zu loben, weil er weiß, Neues ist geschehen. Ich habe in meinem Leben einen neuen Kapitän. Und er sagt dann in Vers 17, Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, Vergangenheit. Aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Paulus stellt, wenn man so will, zwei Lebensentwürfe gegenüber. Zum einen das Sklavendasein in der Vergangenheit, es ist gewesen, und zum anderen das Sklavendasein eines echten Christen. Damals, schreibt er dann in den Versen 16, 17, 20, waren wir Sklaven der Sünde. Das bedeutet, dass wir den neuen Kapitän noch nicht in unserem Leben gehabt haben und dass wir das getan haben, was der alte Kapitän von uns wollte. Wir waren der Sünde machtlos ausgeliefert. Damals, schreibt er in Vers 19, waren wir Sklaven der Unreinheit. Das bedeutet, dass unser Denken, unser Reden, unser Handeln nicht übereinstimmte mit der Reinheit Gottes, weil wir noch nicht durch Christus rein geworden sind. Damals, schreibt er auch in Vers 19, waren wir Sklaven der Gesetzlosigkeit. Das bedeutet, dass die Maßstäbe Gottes in unserem Leben überhaupt keine Rolle gespielt haben. Damals, schreibt er, Vers 19, dass wir unsere Glieder der Sünde zur Verfügung stellte. Das heißt, das hat dazu geführt, dass unser Leben in einem Kreislauf der Sünde gefangen war. Es kam eine Sünde nach der nächsten, sodass man aktiv darin gefangen war. Und man hat sich, ob bewusst oder unbewusst, dem Feind zur Verfügung gestellt. Er hatte freie Verfügungsgewalt. Das könnte man natürlich sagen, wenn ich mich jetzt an mein Leben vor meiner Bekehrung erinnere, so schlimm war das alles nicht. Ich war nie jemand, der sich aktiv dem Feind zur Verfügung gestellt hat. Ja, es kann sein, dass wir so denken. Aber das ist kein Denken, das Paulus hier unterstützt. Das ist unbiblisches Denken. Ja, Paulus, glaube ich, ergibt hier wirklich ein realistisches Bild, wie es eigentlich aussieht. Es gibt einen geistlichen Kampf, auch in der unsichtbaren Welt, zwischen Gott und zwischen dem Teufel. Und wenn wir nicht Sklaven Gottes sind, dann sind wir automatisch Sklaven des Teufels, auch wenn wir uns für vielleicht gute Menschen halten oder gehalten haben in der Vergangenheit, als wir ohne Gott lebten. Aber Fakt ist, dass wir dann Sklaven der Sünde und der Ungerechtigkeit waren. Für welche Seite auch immer wir uns entscheiden, wir sind dementsprechend versklavt. Eine Tatsachenbeschreibung. Das ist hier das Schöne. Er spricht jetzt hier ein ganz großes Lob aus. Gott aber sei gedankt. Das klingt fast so, wenn man diesen Vers liest, als ob ein ganz großer Stein vom Herzen fällt und er durchatmet. Gott aber sei gedankt. Es ist nicht mehr so. Ja, und Paulus Lob zielt jetzt darauf, dass er Gott dankt, dass er trotzdem immer noch Sklave sein darf. Und das ist auch wiederum für mich ein Stück weit verblüffend. Ja, ein Sklave Jesu zu sein, bedeutet Freiheit von Sünde. Wir haben ganz konkret als Tatsache den neuen Kapitän, und sofern wir uns für Jesus entschieden haben, in unserem Leben und jetzt das Recht und durch den Heiligen Geist. Und das ist das Schöne, wir haben durch den Heiligen Geist die Kraft, uns für das Richtige zu entscheiden, weil wir Sklaven Gottes sind. Sklave Gottes zu sein bedeutet, frei zu sein von der Verdammung. Ja, die Gabe Gottes an seine Sklaven, an seine Knechte ist das ewige Leben. Natürlich, wenn ich jetzt viel von Sklavendasein rede, dann bedeutet es natürlich genauso, dass wir auch Kinder Gottes sind. Es muss sich immer die Balance halten, aber dieser Text, er redet jetzt von der Knechtschaft. In Johannes 8, Vers 36 steht der bekannte Vers, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ja, das heißt, ein Sklave Jesu zu sein, ist die einzig wahre Freiheit. Das ist das, was die Bibel lehrt. Das lehrt die Bibel. Freiheit bedeutet nicht, dass man tun und lassen kann, was man selber will, sondern es bedeutet, dass man das Richtige tun möchte. Dass man fragt, Herr, was möchtest du denn, dass ich tue? Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Du hast doch am Kreuz dein Leben für mich gegeben. Du hast doch für meine Schuld bezahlt. Du bist doch in mein Leben gekommen. Jetzt will ich auch für dich leben. Jetzt will ich nach dich fragen. Jetzt will ich in deiner Freiheit leben. Regier du mein Leben. Das ist Freiheit. Das ist das, wovon Paulus hier spricht. Und gerade wenn Paulus hier den Vergleich mit dem Sklavenmarkt bringt, dann ist es ja so, dass ein Sklave seinem Herrn gehorchen muss bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn der Sklave stirbt, dann hat der Herr nichts mehr über ihn zu sagen, keine Autorität mehr. Ja, wenn der tot ist, dann kann er Anordnungen geben, solange er möchte. Die Leiche wird ihm keine Beachtung schenken. Und wenn Paulus sagt, ihr wart in der Vergangenheit einmal Sklaven der Sünde, dann sagt er hier ja nichts anderes, als dass ihr jetzt dem alten Kapitän gestorben seid. Ihr seid jetzt tot. Er kann jetzt befehlen, er hat keine Chance, was er möchte. Er hat keine Chance. Ich habe vor, weiß nicht, über 14 Jahren oder 16 Jahren eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, war dann da in der Firma und ich bin jetzt schon seit wahrscheinlich 14 Jahren nicht mehr in dieser Firma. Und jetzt könnte zum Beispiel dieser Chef zu mir kommen und sagen, Gerd, ich möchte, dass du unbedingt diese Arbeit fortsetzt, die du damals angefangen hast. Du musst morgen vorbeikommen und das zu Ende machen, ob du willst oder nicht. Müsste ich das tun? Dann könnte ich sagen, ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich bin seit 14 Jahren nicht mehr in der Firma. Ich muss. Jetzt könnte er anfangen, mich anzuflehen auf Knien und sagen, bitte tu es doch, komm vorbei. Ohne dich geht die Firma den Bach runter. Er könnte mich anschreien und sagen, du musst, ob du willst oder nicht, du musst. Würde es die Situation ändern? Ganz sicher nicht. Er kann tun und lassen, was er will. Ich bin, wenn man so will, dem alten Chef gestorben. Er hat keinen Anspruch auf mich, dass ich Leistung für ihn erbringe. Ja, ich bin ihm gestorben. Ich bringe dieses Beispiel, ich glaube, weil es Paulus so wichtig ist, weil Paulus ganz verschiedene Bilder gebraucht, um immer wieder diese Wahrheit uns zu veranschaulichen. Ja, wir sind der Sünde gestorben. Der Feind, er kann kommen. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ist, wann ihr eine Entscheidung für Jesus getroffen habt. Vielleicht in der letzten Woche erstmalig, vielleicht vor 10 Jahren, vielleicht vor 20 Jahren. Aber der Feind, er wird es trotzdem versuchen. Er wird trotzdem versuchen, euch anzugreifen und sagen, du musst jetzt in diesen Dingen leben. Dinge, wo wir wissen, es ist nicht von Gott gewollt, es ehrt Gott nicht. Und da können wir sagen, nein, wir sind nicht mehr dein Sklave. Wir sind Sklaven Jesu Christi. Wir sind der Sünde gestorben und das ist für mich die Anwendung auch aus diesem Text. Ich möchte, dass wir verstehen, was es bedeutet, Christ zu sein, was es bedeutet, der Sünde gestorben zu sein, was es bedeutet, ein Sklave Jesu zu sein. Und ich glaube, wenn wir das wirklich verstehen, was es bedeutet, es kann in unserem Leben einen Knoten lösen, wo wir verstehen, vielleicht auch erstmalig, was es bedeutet, wirklich frei zu sein. Es kann uns auf unserer Pilgerreise helfen, nicht sinnlos irgendwie unser Christsein zu leben. Am Ende wird schon irgendwie der Himmel drin sein, sondern dass wir ganz bewusst auf dieser Pilgerreise unterwegs sind. Und ein letzter Punkt zu diesem Text. Ich habe ihn folgendermaßen überschrieben, mit Christus gekreuzigt, um Frucht zu bringen. Oder vielleicht sogar passender, versklavt, um Frucht zu bringen. Ja, wir haben immer wieder darüber geredet, dass wir, wie gesagt, mit der Sünde, der Sklaverei, des Feindes, der Ungerechtigkeit gestorben sind. Und jetzt ist natürlich die Frage legitim, wie sieht es dann mit den Anfechtungen aus? Wenn es jetzt wirklich so ist, der alte Kapitän, er ist nicht mehr an Bord, warum habe ich denn dann immer noch so viele Anfechtungen und Versuchungen? Und die Frage ist, glaube ich, eine gute Frage. Ist das, was Paulus hier aufzeigt, nur eine leere Theorie, womit sich irgendwelche Theologen vielleicht beschäftigen oder Prediger der Gemeinde? Ist es überhaupt realistisch, was er hier sagt? Und das Spannende ist, dass Paulus eben sagt, wir wissen, dass unser alter Mensch, in Vers 6, in Römer 6, Vers 6, wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Also er ist nicht nur geschwächt, sondern wirklich mit Christus gekreuzigt. Aber das bedeutet ja, er ist auf der einen Seite gekreuzigt, aber dass es ja irgendwie eine Weiterexistenz des alten Menschen gibt, oder? Weil ich erlebe ja Anfechtungen und Versuchungen. Die Bibel spricht ganz klar davon, dass der alte Mensch mit Christus gestorben ist. Aber dass wir trotzdem noch die alte Natur in uns tragen, die Macht über uns gewinnen will. Und diese alte Natur, die Bibel nennt es auch häufig Fleisch, hat aber nicht die Macht, uns zu Fall zu bringen. Aber wir können uns ganz bewusst entscheiden, entweder nach dem Geist oder nach dem Fleisch zu leben. Im Kolosserbrief macht Paulus das recht ähnlich. Er sagt da in Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das heißt, unser alter Mensch ist gestorben, er ist tot. Und jetzt ist es etwas irritierend, weil er sagt dann 2 Verse später, in Vers 5, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Und dann zählt er ganz viele Laster auf, Götzendienst, Unreinheit, Unzucht und viele, viele Dinge mehr. Was denn nun? Ist er jetzt tot oder ist er nicht tot? Wenn er tot ist, warum soll ich das töten, was bereits tot ist? Der alte Mensch, er ist mit Christus gestorben, aber die alte Natur ist da, das Fleisch, das gegen Gott aufbegehrt. Das kann sogar gute Dinge in uns wollen, das Fleisch. Hauptsache, die Dinge, die wir tun, tun wir ohne Gott. Wir ziehen Gott nicht in diese Entscheidungen mit hinein oder tun es ganz aktiv ohne Gott. Das Fleisch will uns raus aus der Abhängigkeit Gott gegenüber bringen. Und dem, glaube ich, können wir entschlossen gegenüberstehen. In Römer 8, Vers 12 sagt Paulus, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Endlich haben wir den Sieg. Endlich haben wir eine Wahl. Endlich haben wir den Heiligen Geist und die Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir sie nicht in unserem Leben spüren, die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir merken, es geht nicht voran. Dann kann es sein und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass der Heilige Geist in unserem Leben gedämpft ist. Dass er irgendwie einen Nebenplatz in unserem Leben einnimmt. Aber wenn er in der Mitte des Lebens ist, dann wird er wirken. Das ist doch das, wozu Gott uns berufen hat, damit wir Frucht bringen, damit wir in der Kraft des Geistes unser Christsein leben. Jetzt könnte man auf der anderen Seite sagen, oder ich lese erstmal einen anderen Vers. In Galater 5, Vers 16 heißt es, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Ja? Wenn wir diese Verse alle zusammennehmen, dann sagt Paulus, wenn man so will, nichts anderes als ihr, euer alter Mensch, war damals, als Jesus auf Golgatha gestorben ist, war er mit dabei. Als Jesus gestorben ist, seid ihr, wenn ihr Jesus in euer Leben aufgenommen habt, rückwirkend bei seinem Tod dabei. Ihr seid mit Christus gestorben. Und als Jesus vom Grab auferstanden ist, seid ihr mit Christus auferstanden und habt neues Leben bekommen. Und weil das neue Leben da ist, haben wir die Möglichkeiten, im Geist zu leben. Lebt im Geist, so werdet ihr nicht vollbringen, die Begierden des Fleisches. Es ist kein gleichwertiger Kampf, dass man sagt, hier ist der Heilige Geist und hier ist der Feind und sie treffen sich auf Augenhöhe. Nein, wir kämpfen mit dem Sieg im Rücken, in der Kraft des Geistes. Und das Hauptziel in diesem Kampf beinhaltet nicht nur Dinge zu tun, die nicht gut sind, sondern das Hauptziel ist, dass wir Frucht bringen. In Vers 20 nochmal, denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr denn damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei seid und Gottes Knechte geworden seid, habt darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Ja, damals, als wir ohne Gott lebten, was hatten wir für Frucht? Vielleicht haben wir versucht, unser Leben gut zu leben. Aber hat es eine Frucht für die Ewigkeit gebracht? Nein, weil wir Jesus nicht in unserem Leben hatten. In der Heiligung zu leben bedeutet ganz konkret, Frucht zu bringen. Ein Leben, das unter der Gnade lebt, unter der Gnade steht. Ein Leben, das bemüht ist, in der Heiligung zu leben, das kann nicht anders als Frucht zu bringen. Es geht nicht anders. Ja, jeder echte, wiedergeborene Christ, der in der Heiligung lebt, er bringt Frucht, der eine vielleicht 100-fach, der zweite 80-fach, der dritte vielleicht 1,5-fach, aber er wird Frucht bringen. Das ist das, wovon die Bibel so klar an so vielen Stellen spricht. Und wir haben hier in diesem Text ja auch ein Stück weit einen Blick in das Geheimnis. Wie können wir denn ein Leben in Frucht leben? Frucht für den Herrn. Und das Geheimnis ist eben darin, dass wir immer heiliger werden, Gott immer ähnlicher werden, bis wir am Ende der Pilgerreise ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und diese Verse, die wir gelesen haben, die wollen uns Mut machen. Und ich hoffe, die wir heute hier sind, dass diese Verse uns wirklich Mut machen, dass wir verstehen, was unsere Stellung in Christus eigentlich ist. Wir haben Jesus nicht einfach nur so in unser Leben eingeladen und sagen, okay, jetzt werden wir in den Himmel kommen. Sondern wir haben durch Christus eine ganz neue Stellung bekommen. Es ist ein unglaublicher Prozess, in den wir jetzt mit hineingenommen sind. Und sie wollen uns Mut machen, wenn wir unsere Stellung verstehen und wenn wir in Christus bleiben, dann haben wir eine Tatsachenbeschreibung. Ein jeder von uns hat dann Frucht. Nicht, ihr könntet dann Frucht bringen oder ihr solltet Frucht bringen oder ihr könntet eventuell, wenn ihr euch denn genügend anstrengt, mit Frucht in eurem Leben rechnen, sondern er sagt, ihr habt Frucht. Und das bedeutet nicht, dass sich bei jedem Gespräch jemand bekehrt oder dass ich immer den Mut habe, auf jedermann zuzugehen, um sofort Zeugnis zu sein. Das ist nicht das, was Paulus hier sagen möchte, sondern Frucht fängt ganz klein an. Ja, sie besteht darin, dass wir uns anfangen, mit geistlichen Dingen zu beschäftigen. Dass ich nach Hause gehe, vielleicht mal erstmalig darüber nachdenke, was bedeutet es eigentlich, dass mein alter Mensch mit Christus gestorben ist. Und wenn ich mir anfange, darüber Gedanken zu machen, dann ist das eine Frucht, die Gott in mir wirkt, weil ich ja dadurch das Bestreben habe, Gott ähnlicher zu werden. Frucht besteht darin, dass wir anfangen, unser Denken von Gott erneuern zu lassen, darin, dass wir anfangen, das, was wir tun, aus der Perspektive Gottes zu sehen, dass wir den Mut haben, uns von Gott hinterfragen zu lassen und auch den Mut haben, unser Leben korrigieren zu lassen von Gott durch den Heiligen Geist. Ja, Frucht besteht darin, dass wir innerlich diesen starken Wunsch haben, die Sehnsucht haben, Gott immer ähnlicher zu werden. Oft meinen wir vielleicht und sind wir auch in einem falschen Denken gefangen, dass wir meinen, Frucht bedeutet, Frucht ist erst das, wenn ich erst hier vorne sitze im Chordino oder wenn ich hier in der Verkündigung dabei bin oder in der Kinderstunde dabei bin. Das ist natürlich auch eine Frucht, die Gott ehrt, wo er sich drüber freut. Aber Frucht fängt schon viel, viel früher an. Es gibt Christen, ich hoffe nicht, dass wir diese Meinung hier haben, die sagen, Hauptsache gerettet, alles andere ist nicht so entscheidend. Ich glaube, wer so denkt, der denkt unbiblisch. Ja, für Gott, für Jesus, für Paulus, ganz klar, gehört das ewige Leben und ein Leben in der Heiligung immer zusammen. Man kann die Dinge nie irgendwie auseinanderdividieren. Man kann nicht sagen, die Rettung ist das Wichtigste, die Heiligung ist eine Option. Wenn du denn bekehrt bist, auch wenn du nicht in der Heiligung lebst, ist gar nicht so schlimm. Hauptsache, du hast meinetwegen in der letzten Woche eine Entscheidung für Jesus getroffen. Dann bist du drin, wie es jetzt weitergeht, erstmal ganz ruhig. Du hast ja das ewige Leben. Nein, dann haben wir das Evangelium immer noch nicht richtig verstanden. Das Heil und die Heiligung gehören untrennbar zusammen. Und wenn wir da einen Unterschied machen, dann machen wir was grundlegend falsch. Ja, Gott hat uns durch Jesus nicht nur von der Hölle erlöst, sondern dazu berufen, dass wir Frucht bringen. Ja, das ewige Leben und Heiligung gehören zusammen. Ja, die Judaisten damals, und damit komme ich auch langsam zum Ende, haben etwas anders argumentiert. Ja, sie haben gesagt, wenn ich die Gnade betone, das ewige Leben, dieses Geschenk Gottes, dann fällt ja die Heiligung unten runter, also ähnlich wie die katholische Kirche. Dann brauche ich nichts mehr zu tun und das ist doch nicht das, was Gott von uns möchte, dass ich nichts tue. Also haben sie dann gesagt, wichtig ist die Gnade in eurem Leben. Nehmt Jesus als euren Retter in euer Leben auf. Haben sicherlich einige Christen gemacht. Aber dann kamen sie, jetzt wo du Christ bist, jetzt seh zu, dass du die Gebote hältst. Dann waren es im Alten Testament, über 600 Gebote, 613 Gebote, die sie dann zu halten haben. Und jetzt lebt dein Leben in dieser Anstrengung weiter, damit du am Ende doch sicher bist, dass die Gnade auch für dich reicht. Ja, welch ein Denken, man tritt quasi das Kreuz Jesu mit Füßen, wenn wir auch so heute unser Christsein verstehen und unser Christsein leben. Und Paulus argumentiert genau andersherum. Er sagt, wenn ich die Gnade betone und Gnade anfange zu verstehen, dann ist die Heiligung unausweichlich. Unausweichlich. Es ist eine Pflichtfolge. Dann werde ich mich nie und nimmer hinstellen und sagen, Hauptsache gerettet, der Rest ist mir egal. Andersherum kann man auch wieder in ein anderes Extrem fallen. Man liest dann vielleicht Galater 5, 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und vieles mehr. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Jetzt will ich als guter Christ mal anfangen, die Frucht zu leben. Ab heute nehme ich mir vor, ich werde nur noch fröhlich sein, immer mit einem Grinsen durch den Alltag laufen, denn die Frucht des Geistes ist ja Freude, Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Aber können wir das? Schaffen wir denn das überhaupt, aus uns heraus so eine Frucht zu bringen? Ja, es klingt eher nach einem Krampf. Und wir vergessen allzu oft in unserem Alltag, dass es Gott darum geht, dass wir in unserem Christsein Frucht bringen. Frucht bringen, Frucht für Gott. Ein Baum bringt eine Frucht ganz natürlich hervor. Ja, Heiligung will in unserem Leben eine Frucht sein. Und Frucht, wie gesagt, ist nicht selbstproduziertes, sondern etwas, das Gott in unserem Leben wachsen lassen muss. Und wenn Gott in unserem Leben wirkt, unser Leben verändert, dann geschieht eine Frucht und ich merke, früher war ich vielleicht jähzornig. Früher habe ich vielleicht auf meine Kinder geschrien oder ich war laut, ich war unfair, ich war ungerecht. Und auf einmal merke ich, Gott schenkt mir eine Ruhe, einen Frieden, dass ich vielleicht mit den Situationen ganz neu umgehen kann. Ja? Ein Leben in der Heiligung sind nicht in erster Linie irgendwelche Taten. Ich war jetzt freundlich, ich lebe jetzt in der Heiligung, ich tue etwas aktiv, sondern es ist vielmehr eine geisterfüllte Haltung, wo ich mich immer wieder neu auf Gott einlasse. Und aus dieser Haltung entsteht auf einmal eine Abhängigkeit Gott gegenüber. Und aus dieser Abhängigkeit entsteht eine Frucht, ja, wo ich dann nicht sage, ich stelle mein Ego vorne vor, ich mache heute dies und jenes, ich werde, sondern eine Frucht, ich lasse eine Frucht entstehen, wo Gott durch den Geist in mir wirkt. Und das wünsche ich uns in unserem Christsein. In Römer 6 geht es nicht um eine Heiligungsautomatik, ja, sondern wir haben gehört, Gnade toppt immer die Sünde. Gnade bewirkt die Heiligung. Gnade bewirkt Frucht in unserem Leben. Gnade gibt sich niemals mit einem lauen Christsein zufrieden. Gnade macht wirklich frei. Und Gnade, wie Philipp Yancey einmal im Buchtitel überschrieb, ist nicht nur ein Wort, sondern Gnade ist eine Person, Jesus Christus. Ja, und das wünsche ich uns. Ja, frei und doch gebunden, so war das Oberthema. Es gibt eine Faszination einer falsch verstandenen Freiheit. Aber wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir Sklaven Jesu Christi und damit wirklich frei. Aber auch als Sklaven Jesu Christi stehen wir noch in dem Kampf und müssen uns immer wieder entscheiden, für welchen Kurs wir uns entscheiden. Ob wir uns für die Gerechtigkeit oder für die Ungerechtigkeit entscheiden. Und wir sind dazu berufen, wir sind in die Freiheit versklavt, um in unserem Leben Frucht zu bringen. Ja, frei und doch gebunden. Was ist für dich in deinem Leben die Triebfeder, die tiefste Triebfeder, dein Christsein zu leben? Ja, ist es eine Ich-muss-Haltung oder ist es vielleicht eine Ich-will-von-Herzen-Haltung, weil Gott mein Leben berührt hat, weil Gott seinen Sohn für mich gegeben hat? Und ich wünsche uns auch als Gemeinde, an jeden, der hier ist, dass unser Christsein von dieser Haltung bestimmt ist. Und ich denke, dann werden wir alle Frucht für die Ewigkeit bringen und werden ein Leben leben, das wirklich lohnenswert ist. Amen.